ein Beruf, der mich wirklich sehr interessiert hat, war der Apengäter, wo sozusagen erstmal von der Berufsbezeichnung ja überhaupt nicht klar ist, was ist das eigentlich, weil natürlich viele Berufsbezeichnungen regionalsprachliche Varianten sind und dieser Beruf kommt eben aus dem Niederdeutschen oder Mittelniederdeutschen, ist eine mittelalterliche Bezeichnung und eigentlich ist das ein Glockengießer. Und man hat sozusagen in der frühen Neuzeit und auch im Mittelalter meistens eine sehr, sehr starke Spezialisierung in verschiedenen Berufsgruppen. Und der Apengäter, also der Gäter ist eben der Gießer und Apen, das ist sozusagen die Form der Glocke und es kommt eigentlich von Affengießer. Die Glocke wurde eben eigentlich bezeichnet, die Größe der Glocke, und von daher gibt es eben verschiedene Bezeichnungen für diese Glockengießer und eine ist eben dieser Apengäter, der so eine mittlere Glockengröße war. Und diese Vorstellung, dass eben diese Berufe sehr spezifische Bezeichnungen haben, in der frühen Neuzeit eben war jeder Arbeitsschritt sozusagen aufgeteilt auf verschiedene Berufe, denn man wollte sozusagen vermeiden, dass der eine den anderen die Arbeit wegnimmt, also die Konkurrenz eigentlich steuern durch die Zünfte, durch die Kooperativen, die es zu dieser Zeit gab. Und von daher waren Berufe auch damals schon sehr hoch spezialisiert.
Was ja wahrscheinlich auch in den Handwerksberufen sehr wichtig war, die ja spezielle Anforderungen mit sich bringen und ein ganz besonderes Geschick auch für die Aufgaben, die man da zu erledigen hat. Wenn Sie jetzt zu diesen Berufsbezeichnungen geforscht haben, was lässt sich denn aus solchen Bezeichnungen als historische Quellen eigentlich ziehen?
Naja, daran hängt letztendlich ja die ganze Sozialgeschichte des Arbeitens auch. Das ist sicherlich auch ein Feld, das noch gar nicht so intensiv erforscht ist. Man hat also sehr viel zu Zünften, zu Zunftstrukturen, aber zum eigentlichen Wesen der Arbeit, was gemacht wurde, da gibt es noch relativ wenige Forschung beziehungsweise sehr viel ältere Forschung. Aber was ich ganz interessant fand, war zum Beispiel eine Erklärung für den Blauen Montag, der ja bis heute eigentlich bekannt ist, und eine Berufsforscherin hat sozusagen die These entwickelt, dass dieser blaue Montag eigentlich vom Beruf des Fulonen kam. Das ist ein Beruf, der in der Antike vor allen Dingen aufkam. Es war eigentlich jemand, der Urin gesammelt hat, weil Urin sozusagen als Färbemittel, als der Harnstoff verwendet wurde. Und sie hat sozusagen ermittelt, dass die Handwerker am Wochenende zum Bier trinken, zum vielen Trinken angeregt wurden, damit dann am Montag sozusagen dieser Harnstoff bereitstand und sie haben dann einen Tag frei extra dafür bekommen, dass sie so viel Urin abgegeben haben und daher kam der blaue Montag. Ob diese Theorie stimmt, ist eine andere Frage, aber man kann eben über die Sozialgeschichte des Arbeitens da ja viel lernen und letztendlich sehr viele Rückschlüsse auch machen.
Auf jeden Fall machen wir heute immer noch blau.
Manchmal jedenfalls.
Wir nennen es so. Wir werfen Menschen vor, dass sie blau machen. Sie haben jetzt auf jeden Fall schon die Zünfte erwähnt, was ja natürlich was ist, was einem sofort in den Kopf kommt, wenn man so an die Arbeit von damals denkt, an die Berufswelt. Können Sie uns diese Arbeitswelt ein bisschen genauer beschreiben, vielleicht auch, wie sie so in Halle im 17., 18. Jahrhundert aussah?
Also die Arbeit wird eben sehr stark reglementiert, um einfach, erstmal muss man sich eben schon mal vergegenwärtigen, wie Arbeit eigentlich organisiert wird. Arbeit passierte eben im heimischen Handwerk letztendlich und es gab wenige Betriebe, wenige Manufakturen, beziehungsweise die entstehen in dieser Zeit ja erst langsam und von daher ist das, was wir heute erleben, nämlich das Rückkehren des Berufes in das Privatleben und Homeoffice sozusagen etwas, was in der frühen Neuzeit eben gang und gäbe war und eigentlich die Entwicklung genau andersrum war zu heute. Von daher kann man eben über die frühe Neuzeit auch vielleicht Schlussfolgerungen für heute, für die Ausgestaltung der Arbeitswelt und die Entwicklung der Arbeitswelt kennenlernen. Das ist sozusagen das Erste. Das Zweite ist die Frage, spielte Leistung, Arbeitsleistung und Effektivität da eigentlich schon eine Rolle, beziehungsweise so eine Rolle, wie wir das kennen? Eigentlich ist die Leistung erst von Adam Smith am Ende des 18. Jahrhunderts erfunden worden und von daher streiten sich Forschende bis heute, wie eigentlich so die Arbeitsmoral ausgestaltet war. Also hat man den ganzen Tag gearbeitet, von frühmorgens sozusagen vom ersten Hahnschrei bis zum Dunkelwerden, oder war Arbeiten doch eher so etwas, was man gelegentlich dazwischen dazwischen gestreut hat im Tag, wenn es gerade passte, weil man eben zu Hause gelebt hat und weil man sozusagen genau das gemacht hat, was man gerade vorhatte, weil man zur Arbeitsbesprechung dann im Wirtshaus saß und das sozusagen Privatleben und Arbeitsleben sehr viel stärker miteinander verzahnt und verquickt war. Und das ist eine spannende Frage, die sozusagen momentan gerade erforscht wird und wo es ganz unterschiedliche Theorien und Thesen dazu gibt.
Wie wäre denn Ihre These dazu?
Also ich sehe schon sehr deutlich, dass dieses lebenslange Arbeiten etwas ist, was die Menschen auf jeden Fall sehr viel eher begleitet hat. Also heute haben wir ja so eine sehr strukturierte Biografie und einen Lebensverlauf, der Arbeiten eben in die mittlere Lebensphase packt. Das gibt es so in der frühen Neuzeit häufig nicht, sondern dort arbeiten ja schon auch kleinere Kinder, häufig ab dem 7. Lebensjahr mit im Haushalt, übernehmen Aufgaben und auch die älteren Menschen hören nicht auf zu arbeiten. Und von daher ist sozusagen das Ganze anders organisiert im Leben einmal. Und zweitens eben auch dadurch, dass das Arbeiten zu Hause passiert, sind alle gleichermaßen daran beteiligt. Also auch diese ganz strikte Trennung zwischen Hausarbeit und eigentlicher Arbeit gibt es in der frühen Neuzeit auf diese Weise noch nicht so ausgeprägt, wie das dann im 19. und 20. Jahrhundert der Fall ist.
Ja, wenn Sie das jetzt beschreiben, dann denkt man natürlich auch schnell darüber nach, wie sah es denn eigentlich mit der Arbeit der Frauen aus, die natürlich Arbeit im Haushalt verrichtet haben. Und dann habe ich gelesen, dass die Hausfrau ja tatsächlich auch so noch, also ganz lange als Berufsbezeichnung existiert hat. Was können Sie uns denn über die Arbeit von Frauen erzählen aus dieser Zeit?
Das ist eine spannende Frage auch, die eigentlich genau an das anknüpft, was ich ja vorher schon gesagt habe. Man geht eigentlich davon aus, dass bis zum 18. Jahrhundert die Frauen mitgearbeitet haben. Also dass eigentlich es die arbeitsteiligen Ehepaare gab. Also auch ein Mann hat ohne seine Frau sein Handwerk gar nicht ausüben können. Und das sieht man auch sehr schön in unseren Quellen, dass die Männer, wenn die Frauen sterben, sehr schnell wieder heiraten, weil sie eben einen funktionierenden Haushalt brauchten. Denn die Ehefrau war ja vor allen Dingen auch dafür da, dass sie sich sozusagen um die organisatorischen Dinge gekümmert hat, dass sie sich mit dem Gesinde, mit den Lehrlingen zum Beispiel auch die versorgt hat. Und sie gehörte eben dazu. Das sieht man auch daran, dass viele Witwen ja dann, wenn der Mann starb, das Handwerk auch weiterführen konnte. Mit ihren Gesellen natürlich und mit anderen Handwerkern, aber sie war in der Lage, eben das Gewerbe weiter zu betreiben. Und das zeigt sehr deutlich, dass sie schon eingebunden war und dass sozusagen sie diesen Verantwortungsbereich des Haushalts zwar übernommen hat, aber sozusagen schon ein sehr wichtiger Part war. Und erst mit der Ausgliederung der Arbeit in die Betriebe und die Trennung von Haushalt und Arbeit entstand dann dieses bürgerliche Modell der Arbeit im 19. Jahrhundert, wo die Frauen eben komplett ausgeschlossen wurden und wo eben Hausarbeit auch zunehmend als etwas nicht so Wichtiges empfunden wurde, während eben die Betriebsarbeit das eigentliche Kennzeichen für die arbeitstätige Bevölkerung wurde.
Ja, das ist sehr spannend, dass dann auch die Frauen Handwerksbetriebe geleitet haben. Jetzt habe ich gelesen, dass es auch früher tatsächlich geschlechterspezifische Berufsbezeichnungen gab. Können Sie da noch ein bisschen was dazu erzählen, wie sich das entwickelt hat?
Also eigentlich gab es nicht nur geschlechtsspezifische Berufsbezeichnungen, sondern selbst die Namen waren geschlechtsspezifisch geprägt. Also eine Halle hieß eben jemand, die der Seitz hieß, die Seitzin dann. Also man hatte eine weibliche Endung an seinem Namen und das galt natürlich auch für die Berufsbezeichnung. Eigentlich gab es für jede Berufsbezeichnung auch ein weibliches Pendant. Und erst im 19. Jahrhundert, eben mit dieser Trennung auch von Arbeit und Familie, entstanden dann diese rein männlichen Formen und Bezeichnungen, weil Arbeit dann eben etwas männlich geprägtes war. Spätestens mit der Heirat hörten die Frauen ja dann auf zu arbeiten. Und das galt eben auch nicht nur für die reicheren Schichten, die sich das leisten konnten, sondern sehr häufig auch für die Arbeiterfamilien, weil natürlich Haushalt eben auch so etwas sehr Komplexes war. Ich meine, Wäsche waschen war damals schon sehr viel anstrengender und sehr viel zeitaufwendiger als heute. Und von daher brauchte man diesen Arbeitsbereich natürlich auch. Und von daher gab es auch die typischen weiblichen Berufsbezeichnungen bis weit ins 19. Jahrhundert und dann verschwanden sie erst.
Wir sind eingestiegen vorhin über Berufsbezeichnungen, die sich genauso wie sich die Arbeitswelt verändert, auch verändern. Und zum Beispiel in Halle war dann irgendwann Ende des 17. Jahrhunderts der Handschuhmacher auf einmal der Glacé-Macher, habe ich gehört. Wie kam denn das zustande?
Genau, wir haben am Ende des 17. Jahrhunderts in Halle eine sehr starke Einwanderung von Reformierten, weil sozusagen in Preußen oder damals noch in Brandenburg das gefördert wurde, dass sozusagen hier religiöse Toleranz ausgeübt werden sollte und die ganzen Flüchtlinge beispielsweise aus Frankreich, die dort vertrieben wurden, aus religiösen Gründen in Brandenburg dann Aufnahme fanden und deshalb kamen ab den 1680er Jahren dann sehr viele Hugenotten damals genannt nach Halle und die brachten natürlich sehr viele Berufe mit, die vor allen Dingen im Luxusgewerbe ausschlaggebend waren, im Tuchmachergewerbe. Sie haben also sehr spezifische, tolle Produkte hergestellt, die damals international eigentlich sich verkaufen ließen und kamen mit diesem Gewerbe nach Halle. Und das machte natürlich den hier ansässigen Unternehmen, den Ledermachern, auch sehr viel Druck, weil hier sozusagen doch ein sehr ausgefeiltes Gewerbe ihnen jetzt gegenübergestellt wurde. Und diesen Druck haben auch viele so empfunden. Aber was man gemacht hat in Halle, man hat dann eben sehr schnell diese Techniken auch kopiert. Und das Entscheidende war eigentlich, dass dieses Luxusgewerbe der Reformierten natürlich hier in der Umgebung auf einen Markt stieß, der dafür gar nicht geeignet war, weil eben das Geld gar nicht da war. Aber man hat dann sozusagen in der Breite produziert und man hat sozusagen diese Techniken der Reformierten aufgenommen und versucht sozusagen für einen breiteren Markt das zu produzieren. Und das war eine sehr erfolgreiche Geschichte. In Halle gibt es dann im 18. Jahrhundert vor allen Dingen sehr viele ausgefeilte Industrien, die auf diesen Berufen der Reformierten aufsetzten.
Vielleicht nochmal, um das kurz aufzuklären, weil ich es erwähnt habe, was ist denn ein Glacé-Macher und warum dieses Glacé statt Handschuh?
Genau. Glacé ist sozusagen eine Fertigungstechnik im Handschuhgewerbe, die eben Ziegenleder verarbeitet und die spezifische Behandlung dazu führen, dass es eben so ein ganz feines, weiches Leder wird, das Glacé genannt wurde, weil es eben so spiegelte und so glitzerte.
Und auf um die 40% wird der Anteil der Bevölkerung von Arbeitsmigrantinnen und Migranten geschätzt, so hier im Raum Magdeburg-Halle. Wie ist denn die Bevölkerung damals damit umgegangen? Was haben Sie darüber erfahren?
Also es gab natürlich intensive Konflikte, so wie heute ja auch. Also die Migrationswelle von 2015 hat ja zu vielen Diskussionen geführt. Aber man muss einfach die Dimensionen sich mal angucken. Heute sind es eben so 1-2% der Bevölkerung. Damals waren es 25 oder mehr Prozent, die sozusagen dann hier nach Halle kamen. Und es gab, wie gesagt, sehr starke Konflikte, aber es gab auch sehr starke Berührungspunkte. Und gerade die Reformierten haben eben auch sehr viel selbst dazu beigetragen, sich zu integrieren in diese Landschaft, obwohl eben erst einmal ja gar keine Integration vorgesehen war. Aber trotzdem sieht man sehr schnell, dass die Reformierten dann anfangen, sich hier gerade in dieser kulturellen Landschaft zu platzieren, dass sie sozusagen versuchen, die Stadtgesellschaft voranzubringen. Und damit haben sie dann auch Erfolg.
Also die Arbeitsmigration ist ein Thema, das die Menschen damals beschäftigt hat und auch heute noch beschäftigt. Wenn wir jetzt mal so einen Abgleich machen oder einen Abgleich versuchen vielleicht. Heute ist Selbstverwirklichung ein ganz, ganz wichtiges Stichwort, wenn es ums Arbeiten geht, dass Menschen sich Berufe suchen, mit denen sie sich identifizieren können und die sie mögen. Was wissen Sie denn darüber, wie das damals war?
Ist auch eine spannende Frage. Ist Arbeit eher Mühsal und Plage? Das wird ja auch sozusagen immer als Strafe für die Erbsünde betrachtet. Ja, deshalb muss sozusagen der Mensch arbeiten, weil er so gegen Gott gefehlt hat. Und das ist sozusagen die eine Dimension. Die andere ist aber auch gerade in den städtischen Gesellschaften immer der Stolz auf die Arbeit und die Adelung durch die eigene Leistung, die vor allen Dingen dann im Laufe des 18. Jahrhunderts auch sehr stark gemacht wird und ja auch zum Motor der modernen Gesellschaft wird, weil Leistung als Platzierung in der Gesellschaft sozusagen immer attraktiver wird und vom Tellerwischer zum Millionär dieses Motiv dann auch ausschlaggebend wird. Und das ist ganz spannend zu sehen, dass aber auch in der frühen Neuzeit die eigene Leistung, wenn auch mit ganz anderen Begriffen als heute, immer wieder kommuniziert wird und dass diese Selbsterfüllung in der Arbeit natürlich auch wichtig ist. Und für Halle ist eigentlich immer das schönste Beispiel Johann Dietz. Das ist also ein Fälscher und Arzt sozusagen in der frühen Neuzeit und er bricht sozusagen mit dem Vater und will nicht im Handwerk des Vaters arbeiten, sondern er will eben in dieser Branche der unteren chirurgischen Berufe sozusagen tätig werden und geht dann in die Lehre. Und die Pest haben wir ja vorhin auch schon mal angesprochen. Er entwickelt selber eine Pestizenz und glaubt sein Leben lang, er hat damit seine Familie geheilt und vor der Pest bewahrt und er zieht dann in die Welt, um sozusagen hier seine Künste zu vervollkommnen. Und in diesem Werk sieht man sehr deutlich, wie stolz er auch auf seine Leistungen ist und auch stolz darauf, wie er Krankheiten sozusagen heilen kann oder wie er selber diese Krankheiten auch überwinden kann. Aber in Halle kann er sich damit beruflich kaum platzieren. In der frühen Neuzeit ist es eben auch immer wichtig, so einen Förderer zu finden, jemand, der ihn protegiert. Und das schafft er, indem er eben im preußischen Militär dann tätig war und sozusagen über den Kurfürsten sich in Halle dann etablieren kann. Aber die Zünfte selber lassen ihn hier in Halle eben nicht rein. Darum muss er lange kämpfen.
Also vielleicht auch natürlich eine Gesellschaft, wo der Zugang und die Bildungsgleichheit nochmal sehr viel geringer war als heute. Wenn wir das jetzt mal so versuchen zu vergleichen, wir haben dann ja das Gesinde, wir haben das Handwerk und wir haben vielleicht den Adel. Heute ist das ein bisschen durchmischter, aber es gibt es natürlich schon immer noch, dass die Leute innerhalb ihrer eigenen Bildungsschicht häufig sich Freundschaften suchen. Wie wichtig war denn so das Prestige, das man mit dem Beruf verbunden hat, ja, für das Leben?
Das ist der eigentliche Knackpunkt. Das Prestige baut eben nicht auf der Arbeit auf, sondern das Prestige baut auf dem Stand auf. Und es gibt sozusagen drei große Stände in der frühen Neuzeit. Das eine ist der Adel, die eigentlich für die Verteidigung, also der Wehrstand sozusagen verantwortlich sind. Das zweite sind alle kirchlichen Funktionsträger, die eben das Beten und das Seelenheil als Aufgabe haben. Und das dritte ist der Nährstand, also klassischerweise erst einmal die Bauern, aber das Handwerk wird da sozusagen auch reingezogen. Und gerade in der mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft gibt es dann eben so eine Ideal Projektionen, wo jeder seinen Stand sozusagen zugewiesen wird und seine Erfüllung im eigenen Stand finden darf. Also solange man sich in seinen Standesgrenzen bewegt, ist alles gut, aber wehe, man versucht sozusagen jetzt diese Standesgrenzen zu überschreiten. Und der Gedanke nach Leistung und Arbeit sozusagen sich gesellschaftlich zu platzieren, baut eben auf den eigenen Leistungen und nicht auf den Geburtsrechten auf. Und das sind natürlich zwei Modelle, die dann im 18. Jahrhundert vor allen Dingen miteinander ins Gehege geraten, wobei die Konflikte auch vorher immer da sind. Und es gibt eben auch gesellschaftliche Mobilität. Man sieht eben, dass auch diese Standesgrenzen nicht ganz starr sind, sondern viele Menschen die auch durchbrechen können.